You cannot be serious!
Unser heutiger Gast ist seinem Verein LTTC Rot-Weiß Berlin immer treu geblieben. Er hat drei Töchter, spielte Davis Cup für Deutschland, ist 1,96 Meter groß und er spielte $795.000 Preisgeld in seiner knapp 7 Jahre andauernden Karriere. Seine höchste Platzierung in der ATP-Weltrangliste war 48. Wir begrüßen die Tennislegende Markus Zöcke. Du hast schon 3-4 Mal Boris Becker erwähnt. Der Baron, ja. Und du Goli. Wo kommt der Name her?
Wo kommt denn der her? Ja, da war ich
für Goliath.
Ja, Goliath, das hat Charlie Steeb erfunden, weil ich war mal eingeladen. Da haben die ja gerade die Jungs einen Davis Cup gewonnen und ich durfte da in der Vorbereitung mal mittrainieren. Und das war in München auf Teppich und da habe ich dem Charlie ein paar Asse reingehämmert. Das fand er nicht so witzig. Die waren natürlich angespannt. Ich war da zum Training da. Die waren angespannt. Das kann sogar vorm Finale gewesen sein. Also so
gegen
eine
Schweden.
Woche vorher. Ja.
Okay.
Oder beim zweiten Mal. Was, gegen wen war das?
Ja.
Was kann ich auch nicht.
Lars ist für Davis Cup zuständig.
Und ich glaube, dass der Charlie dann da, das so wie gegen Goliath spielen, also, und so kam das dann. Und das hat sich dann, aber die, auch wirklich nur die Jungs, die haben mich so genannt. Also das war.
In Berlin hat sich das nicht durchgesagt.
Ja, auch komisch, wenn du dich so vorstellen würdest.
Alex Antonitsch. Ja, Alex Antonitsch auch noch. Also das war dann so meine Tennisspielerfreunde, die das gesagt haben ansonsten.
Der Österreicher, der ist Kitzbühel-Turnierdirektor, oder?
Jawohl, ja.
Meine ich doch.
Warst du mit ihm schon zu deiner aktiven Zeit befreundet?
Alex und ich haben uns immer gut verstanden, ja. Und
wir habt ja danach auch zusammen kommentiert.
Ja, ja. Und der hat sich zum Beispiel nicht so gut benommen auf dem Platz. Mhm. Ne? Das war, wie er sagen würde, ich war ein Ungustel.
Ja, ja, wie eine offene Hose.
Und er hat zum Beispiel, haben wir einmal gegeneinander gespielt in Seoul. Der hatte den Respekt unter Kumpels, der hat kein Theater gemacht, gar nichts. Also hat sich wirklich richtig gut benommen. Und ja, wir haben jetzt dann auch 3-4 Jahre zusammen kommentiert. Das war ja auch so ein bisschen Novum. 2 ehemalige Spieler, da musste ich mich ja dann, weil ich ja durch die Sendung führe.
Mhm.
Und er ja auch sich nicht so lange konzentrieren kann und mal nach links und rechts guckt, weil ja der mehr der Experte als ich es jetzt war, obwohl wir natürlich auch auf Augenhöhe dann ein Gefachsimpelbild haben.
Ja.
Aber da muss man sich ja dann manchmal ein bisschen dümmer stellen oder mal zurücknehmen, damit der Co. auch was zu sagen hat. Das ist nicht so einfach, ne?
Ja.
Das dann vernünftig rüberzubringen. Aber ja, wir haben halt auch den gleichen Humor. Das ist dann immer, das war sehr spaßig.
Du hast eben Eurosport erwähnt, Co-Kommentator Tobi Kampke, der war vor ein paar Tagen hier zu Gast und der hat ja auch dann bei Eurosport, zu meinem Erstaunen, US Open, kommentieren dürfen. Also ich lag wirklich nachts im Bett, ihr wart in München in einem Studio, hol uns mal ab. Also wie ist denn das, wenn da so ein Neuer um die Ecke kommt, ihr kanntet euch sicherlich vorher schon viele, viele Jahre, muss man denen dann da alles erklären, von Adam bis Eva, oder wie läuft sowas? Wie läuft dieser Kommentatorenjob ab?
Das Problem ist, es gibt ja, man kann das nicht trainieren. Ne? So, dann glauben natürlich ehemalige Spieler, so habe ich ja auch angefangen, dass man das kann.
Ja. Ja,
man hört das im Fernsehen, so logisch, ist ja meine Materie und das kann man. In dem Augenblick, wo man dann den Kopfhörer auf hat und die Regieanweisung kriegt und ein paar Knöpfe sieht und dann
ein Mikro vor sich hat und so.
Ein Mikro sich dann, ja, und dann kommt doch ein anderes Spiel als das, auf das man sich vorbereitet hat. Und dann hat man noch einen daneben sitzen, den man nicht kennt, und dann ist es schon was anderes. Und das habe ich gemerkt am Anfang. Ich habe mich da auch ziemlich schwer getan. Und das hat Tobi auch gemerkt. Also wir hatten ein super Spiel als erstes Spiel, Kyrgios, gegen wen weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt setzen wir uns mal morgen eine Stunde hin. Und ich sagte mal so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind oder wie ich vorschlagen würde, wie wir das machen.
Mhm. Nach dem Spiel sozusagen als Feedback.
Und für das nächste Spiel dann, weil du bist natürlich näher dran, du hast ja gerade erst aufgehört zu spielen, aber ich mache das jetzt hier seit 12 Jahren und weiß natürlich auch einiges. Und dann haben wir uns abgesprochen, wie wir es machen, dass wir eben, also wir sitzen zum Beispiel auch teilweise da und gucken uns an und das Spiel läuft nebenher und wir gucken da gar nicht hin, weil ich finde, man muss auch sich austauschen und man kann sich nicht austauschen, wenn man nebeneinander auf den Monitor guckt.
Ja.
Sondern so wie wir ja jetzt hier auch. Ich schaue euch ja auch in die Augen und gucke nicht starr nach vorne und beantworte eure Fragen. Sondern ich habe ihm gesagt, wir müssen das miteinander machen.
Mhm.
Und das hat also vom ersten zum zweiten Mal eine ganz, ganz andere Qualität gekriegt. Ich habe ihm natürlich auch gesagt, dass er sich auch ein bisschen vorbereiten kann, muss, wo das wie irgendwie geht. Und dann kam er mit Geschichten. Dann habe ich gesagt, du kannst reinquatschen, was du willst. Wir zwei sind Typen, wir werden niemals zu viel reden. Das sind natürlich alles Sachen, die er nicht weiß. Es gibt ja welche, die reden und dann musst du zu Hause leider runterdrehen, weil du auch noch Tennis gucken möchtest. Ja. Ne? Und das wird uns nicht passieren, so viel Erfahrung habe ich, und dann ist das sehr, sehr angenehm gewesen. Aber er hat auch gemerkt, es gibt Spiele, da ist das ganz leicht und dann gehen die 3 Stunden und dann hat Spaß gemacht.
Ja, natürlich merkst du gar nicht.
Auch Spiele, oder du machst 2 Spiele, 3 Spiele, wo du ein bisschen müde wirst, anstrengend. Ja, das kriegt so, hat auch ein bisschen Längen, dann ist das auch richtig Arbeit. Und wir als Kommentatoren müssen ja trotzdem auf dem Gas bleiben und das verkaufen. Wir wollen, dass die Leute dranbleiben, dass sie das sehen. Und dann ist es eben auch ein Job, den man eben nicht einfach mal so nebenher macht. Also ich hoffe, ich habe gesagt, er hat sich echt gut angestellt. Ich hoffe, dass er Australien auch wieder dabei ist und dass wir wieder...
Also ihm hat das großen, großen Spaß gemacht, hat er gesagt. Er hat gesagt, das ist eine Sache, die er nach seiner Karriere irgendwie mal ausprobieren wollte. Hat er hier erzählt, dass er mit Stachy, und dann hat er nach seiner Karriere irgendwann Stachy mal angequatscht und hat gesagt, du, wenn es irgendwann mal irgendwie passt, wirf mich mal rein, ich hätte mal Lust, es muss aber gar nicht so schnell gehen. Und dann ging das jetzt relativ schnell und er hat sich sehr wohl gefühlt und ich glaube, dass er das auch weitermachen möchte. Ja,
ich finde es geil, auf jeden Fall. Ich freue mich total, wenn eben ehemalige Profis kommentieren, so wie du, Tobi Kamke. Ich finde es sensationell bei Eurosport. Ich finde Sky auch gut, ja, wenn Patrick Kühn da als Experte ist. Also das geht mir jetzt nicht um Eurosport oder Sky, aber ich genieße das sehr, wenn eben Ex-Profis da einen Einblick geben und man merkt eben auch, dass die auf einem anderen Level gespielt haben und dass die wissen, was da passiert und wie es ist, vor 10.000 oder mehr da unten zu stehen. Das ist, ich finde, man merkt den Unterschied.
Also ist so, ja, wir haben da unten gestanden. Ich habe nie in der zweiten Woche bei einem Grand Slam da gestanden. Das wird man von mir auch nie hören. Also man braucht immer da einen gewissen Demut auch. Das kann Boris perfekt. Will aber trotzdem jetzt, sage ich mal, die Kollegen, die eben nicht gespielt haben, haben wir bei Eurosport auch sehr, sehr gute Kollegen, die das hervorragend machen, die auch selber wahnsinnig viel Ahnung haben.
Ja.
Nicht alle, aber... die auf Eurosport 1, die man da hört, auf jeden Fall, und die auch alleine kommentieren können. Das kann ich auch, das habe ich gelernt, aber das kann Boris nicht und das kann Tobi Kamke auch noch nicht. Mhm. Und auch, würde ich jetzt mal sagen, Barbara Rittner wird sich da auch schwer tun. Das ist ein anderer Schnack, so wie ihr das hier sagen würdet.
Sehr gut.
Und insofern braucht man oder braucht es diese Journalisten, die Kollegen, die sich akribisch vorbereiten. Matthias Stach, der arbeitet da rund um die Uhr, ja, auch mit der Sendung und so weiter. Die braucht es auf jeden Fall. Wir geben unseren Teil dazu, ja, aber ich würde sagen, dass der Kommentator an sich, das ist natürlich erstmal so die Basis. Und dann darf man nicht vergessen, es gucken ja nicht nur Tennisspieler so wie ihr, sondern guckt auch die Omi von nebenan und bleibt mal ein paar Minuten hängen. Und man muss irgendwie alle ja auch versuchen, dabei zu halten. Und insofern ist dieser Blumenstrauß an Kommentatoren eigentlich, wie ich finde, bei uns bei Eurosport wirklich sehr gut. Also
kriegst du eigentlich live die Einschaltquote mit? Also kriegst du einen Hinweis aus der Regie, sinkt gerade ein bisschen runter und ihr müsst mal wieder ein bisschen den Fuß aufs Gas?
Ich weiß die Zahlen natürlich alle, weil ich ja auch für Bet1 und auch für die Turniere und dieses ganze Hintergrund, das ist ja auch wichtig, wenn ich Sponsorengespräche führe, dann weiß ich, wie viele Leute zugeguckt haben. Dann kann man das natürlich auch gut weitergeben. Also ich kriege das dann irgendwann mit, aber ob da nun 500.000 zuhören oder auch auf Eurosport 2 vielleicht nur mal 10, der Job ist der gleiche. Also für mich jedenfalls, und es macht mir unglaublich viel Spaß und es hält einen auch frisch. Ne? Man bleibt in der Szene dran. Also nach den 2 Wochen bin ich wieder so vollgeladen mit allen Informationen, weil wir natürlich auch Kontakt halten zu Trainern, Spielern und alle reden miteinander, das ist super.
Ja, ja, das ist schon, das glaube ich auch, dass das immer wieder so ein, dass man wieder reinkommt in den Inner Circle. Apropos reinkommen, wir reden hier immer gerne auch über das Lieblingsturnier. Was ist eigentlich das geilste Turnier für dich auf der Tour gewesen?
Zum Spielen?
Ja.
Na, das gab es ja nur einmal. Das war natürlich in Sun City, das habe ich gewonnen. Das war tatsächlich unglaublich. Also von Johannesburg nochmal eine halbe Stunde Flug da in dieses Sun City. Ich wusste gar nicht, dass das 2000 Meter hoch liegt. Da ist der Ball natürlich geflogen und da ist es so, wie so ein Mini-Las Vegas. Also es war schon enorm. Ansonsten ist es schwer zu sagen, das geilste Turnier, die Grand Slams sind Wahnsinn. Ich habe mich in Wimbledon jetzt nicht so wohl gefühlt. Das ist tatsächlich... Rasen war nicht so mein Ding, kein sicherer Stand. Also ich habe gerne in Key Biscayne gespielt, zum Beispiel damals noch in da Crandon Park, das ist ja jetzt auch woanders. US Open, Melbourne, mega, aber
das ist Acapulco fällt häufiger, ja? Vollsten. An der Stelle? Nie. Ah, okay.
Da macht man doch Urlaub, oder?
Ja, da macht man Urlaub und trinkt Margaritas und der ein oder andere spielt dann da auch ab und zu mal eine Kugel ins Feld oder arbeitet als Physio. Liebe Grüße an Yannick an der Stelle. Arbeitet als Physio da. Und ich bin persönlich ein großer Fan von Borstad. Tolles Turnier.
Da war ich nie.
Warst du auch nie?
Tiefer Sand.
Ja, gut.
Nicht meine Wiese. Ich war im Start. Das war damals, glaube ich, parallel.
Ja.
14 Meter hoch und mit Rasenschuhen, weil es so rutschig war. Kick und vor, das war so mehr meins.
Warte also, mal, du hast mit Rasenschuhen auf Asche gespielt? Habe ich das richtig verstanden?
Wir alle haben nach...
Also profillose...
Nee.
Rasenschuhe haben ordentliches Profil.
Sind so Noppen. Nägel. Nägel, also so wie verlängert, wie so eine ganz billige Tischtenniskelle, nur eben
genau.
Länger.
So, ne? Wie so Noppenschuhe halt. Ne?
Und okay. Start war sehr, sehr rutschig und war nach Wimbledon. Und alle, die aus Wimbledon kamen, selbstverständlich, haben da mit Rasenschuhen gespielt. Mit einem viel besseren Stand. Jetzt nicht 5 Runden lang, braucht man halt 5 Paar Schuhe. Ne? Aber also besseren Stand gehabt als mit normalen Sandplatzschuhen.
Okay, aber das wird heute nicht mehr erlaubt sein, oder doch?
Ist verboten.
Ist wirklich so.
Ja, natürlich. Ja.
Hallo.
Ist verboten.
Wir haben mit jedem Gast ja das Tennisabitur. Das ist nicht so bierernst gemeint, aber gerade bei Eurosport-Experten, ehemaligen Profis, da würde ich sagen, da muss man schon relativ genau rangehen. Also wir geben immer so
eine gewisse Kulanz. Da sind wir schon ein bisschen strenger sozusagen,
genau. Im Kollegium. Also normalerweise darf man so 10% nach oben, nach unten abweichen, aber es gibt durchaus dann eben solche Kaliber, wie du es bist, wo wir schon ein bisschen strenger dann auch sind. Und wir haben vorhin schon über Linkshänder gesprochen.
Ja.
Und ich habe mir das Heft des Tennismagazins genommen, Dezember 2021. Das ist so ein Spezialheft. Also ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe das nur durchgeblättert. Und die haben da so ein paar ganz geile Statistiken halt zum Besten gegeben. Und ich habe das so durchgeblättert und habe gedacht, cool, ist ja interessant. Und jetzt haben wir so einen besonderen Gast hier, der für Deutschland eben auch gespielt hat. Und der weiß bestimmt, welche 5 Linkshänder mal Nummer 1 der Welt waren.
Ein bisschen nachdenken.
Also, ja, natürlich. Aber bitte. Ja.
Einen hast du ja vorhin schon genannt.
Vilas, Rios, Ivanisevic war es nicht, Korda war es auch nicht, McEnroe natürlich,
ja.
Connors natürlich,
ja.
Ist ja einfach.
Rios, du hast 3 Treffer.
Rios ist schwer, ne?
Nee, 4 habe ich schon. Vierten nicht. Vilas war nicht Nummer 1.
Ah, Vilas war nicht 1.
Also seit 73 dann.
Nummer 2. Mann, das hätte ich auch gedacht.
Ja.
Richtig, das ist sein.
Also ein Name ist eben auch schon gefallen.
Ein Tipp, Alex Antonitsch hatte ja Landsmänner,
Na gut,
Thomas Muster. Und du hablas Espanol, wir haben über Mallorca vorhin gesprochen. Rafa Nadal. Das sind die 5.
Rafa ist zu einfach.
Ja. Ich würde einen Punkt geben.
Ja.
Das war einfach wirklich gut, weil ob Vilas Nummer 1 war oder nicht, das ist bei Günther Jauch die 500.000
Und ich wette, Rensenbrink hat Rios nicht gewusst.
Ja. Pass auf, wie viele Linkshänder waren in den Top 10 seit 1973? Also in Summe, du hast eben noch Korda erwähnt. Und wenn wir die alle zusammenzählen, plus die 5.
20.
Alter. Volltreffer.
Nee.
Doch.
Das ist ja Wahnsinn.
Das ist der Profi.
Das ist Wahnsinn.
Das ist der Profi.
Da sind wir im Nullkomma-Bereich
jetzt. Nächste Frage ist geil. Wer hat mehr Preisgeld gewonnen? Boris Becker alleine oder Haas und Stich zusammen? Ich glaube, Becker hatte 25 Millionen. Zusammen. Richtig. Knapp 1 Million mehr.
Ja gut, das ist ja eine andere Generation auch und Haas hat ja schon viel mehr Geld bekommen.
Haas hat ordentlich verdient auch.
Ja, gut ab, also so 12 plus 13 oder 13 plus 13 ungefähr und Becker 25. Das ist so am Rande. So, jetzt kommt eine ganz spezielle Frage. Wie laut stöhnte die lauteste Dame der WTA-Tour in Dezibel? Auch das ist im Tennismagazin wiederzufinden.
Lauter als im Flugzeug auf jeden Fall.
Ist das der Monika Seles gewesen?
Nee, Michel Larcher de Brito. Ich kann den Namen nicht mal aussprechen.
Danke, ich hätte jetzt gesagt Sharapova oder Azarenka war ja auch.
Ah ja, Azarenka hat auch richtig.
Das sollte doch verboten werden. Also, ja, bevor wir irgendeine Zahl hier nennen, das nervt mich so hart.
Ja, aber lauter als im Flugzeug.
Ne? Ja, weißt du, aber das nervt, das muss doch mal nochmal, dafür muss es ein Warning geben.
Naja, die sind so erzogen worden und das sollte stören damals. Das war
schon,
tatsächlich
oder?
So.
Das ist doch Winning Ugly.
Ja,
das
sagt
ist doch,
man, ne? Also das war so die russische Schule, ja.
Ich meine, früher haben die uns erzählt, dass das hilft beim Ausatmen, das ist ja alles irgendwie Quatsch.
Das hilft ja auch, aber,
du musst ja nicht so laut.
Ja, eben.
Ja.
Muss man nicht.
Lars, stöhnst du beim Tennis?
Ja, gelegentlich irgendwie Altersschwäche und so, ja, kann ich jetzt hier nicht nachmachen, das ist ja nicht jugendfrei dann bei mir. Das ist ähnlich wie in anderen Disziplinen.
Schade. Also, hast du eine Idee so von einer Anzahl Dezibel?
Na, ich würde sagen, tatsächlich wie ein Flugzeug beim Start.
Ja, also, es ist nicht weg. 109.
Wie viel das ist?
109. Ich glaube, 100 um und bei ist Flugzeug.
Ja, siehst du?
Tick lauter. Ja. Lassen wir gelten. Pass auf. Deine Karriere, eine unglaubliche ATP-Bilanz hast du hingelegt. Weißt du wie? Wie viele Siege und wie viele Niederlagen? Nee. Also die ATP.
Weiß ich nicht, ich mag auch Karriere im Zusammenhang meiner Tenniszeit nicht. Ich finde, das ist so ein Riesenwort. Ja.
Ja.
Mir ist Laufbahn lieber.
Laufbahn, okay.
Aber ich habe keine so gute Bilanz, glaube ich. Oder doch?
Ja, sag mal.
Weiß nicht, gar keine Ahnung, gar keine Ahnung.
Willst du würfeln? Du kannst das Tennisabitur auch noch nachholen.
Ja, dann würfel ich mal. Dann sage ich mal, was könnte man denn mal sagen? Irgendwie 68, 47.
67 zu 103.
Ja, guck mal. Also mehr verloren als gewonnen.
Naja, aber das haben die meisten.
Das ist ja immer so.
Ja, ja. Das ist ja enttäuschend.
Ja.
Bei welchem Grand-Slam-Turnier schnitten deutsche Profis seit 1985 am besten ab, die Anzahl der Titel der Damen und Herren zusammenaddiert?
Grand-Slam, ne?
Ja, ja, Grand-Slam-Turnier.
Das muss Wimbledon sein, weil...
Correct.
Michael hat ja nur Wimbledon gewonnen, Becker 3 und dann Steffi. 2 Australien, ein Dings und Steffi hat ja alles gewonnen.
Ja, in Summe 12.
Und andere Grand Slam-Sieger haben wir nicht.
Wow. Wie viele Tennisspieler gibt es weltweit?
Moment, auf der Liste oder überhaupt?
Laut Tennismagazin. Wie viele spielen Tennis?
Also wir reden nicht über professionelle
Tennisspieler. Nein, nicht professionelle, sondern muss man auch wir beide werden mitgezählt.
Muss man auch ein bisschen präziser stellen.
Entschuldigung.
So eine
Frage. Ja. Fußfehler.
Also jeder, alle. Der irgendwie Tennis spielt, meine Güte.
Also was haben wir im der DTB hat?
1,3 Millionen, ach 1,8, 1,3, 1,4 vielleicht, schwer zu sagen, 50 Millionen.
Ja, lass ich gelten, 87 Millionen.
50
ist ja knapp
weg.
Daneben, na ist ja knapp daneben. Ja. Weil, worauf ich hinaus will was ich und worüber ich mit euch sprechen möchte, ist, 95% aller Tennisspieler weltweit kommen aus wie vielen Ländern? Es sind wenig, hört man aus der Frage heraus. Heißt, Tennis ist ja vielleicht eine Sportart nur für reiche Länder. Wenig in Afrika, wenig in Asien. Und diese 87 Millionen verteilen sich zu fast alle, 95% spielen nur in wie vielen Ländern?
Wir hatten da recherchiert. André
Antic, natürlich.
Alter Falter.
Oder die Kollegen. Ich glaube, Tim Bösler an der Stelle.
200 Länder.
15. Nur in 15 Ländern.
Nein, das stimmt nicht.
So. Morgen E-Mail.
Moment, wie viel Prozent?
95%. Also von den 87 Länder. Millionen.
95% aus 15 Ländern.
Da spielen aber schon viele jetzt. Ja, gut, dann wird es so sein.
Ja, USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, bla. So.
Ja.
Also, pass auf, von den 3.619 Profis, die in der ATP und WTA-Weltrangliste sind, auf wie viele Länder verteilt sich das? Das sind viel mehr. Also eben, wir haben 200 Staaten, aber wir haben viele Profis aus vielen verschiedenen Ländern.
Mhm.
Schätz mal.
Keine Ahnung.
113.
Mhm.
So, und die beste Matchbilanz der Damen in einem Jahr hatte welcher Profi oder welche Frau?
Entweder Steffi Graf.
Kann eigentlich nur Stefanie Maria Graf sein.
Wahrscheinlich, ja, würde ich jetzt auch sagen. Wobei Iga, glaube ich.
Ihre härteste Widersacherin damals von Steffi Graf, also vor
Navratilova.
Ja. 86-1 hat die 83 hingelegt. Und ich glaube, Meckenruhe mal irgendwie 83,2. Du hast Wahnsinn. Auf jeden Fall das Tennisabitur bestanden.
Ja. Sehr gut.
Doch,
boah, doch. So wie das richtige.
Das war, 3, besser, 3. Als, das war besser als Rense, das war besser als Tobi Kampke, würde ich sagen.
Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss, ist ja eigentlich so ein Abiturmotto, oder?
Ja, allerdings. Allerdings. Es gibt eine Anekdote, die mal erwähnt wurde, in einer New Yorker Bar mit Sven Väth, der auflegt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo du in den Club reinschwebst.
Wo hast du das
her? Habe ich irgendwo mal gehört.
Da war ich nicht allein.
Da warst du nicht allein. Erzähl mal. Also Sven Väth, bekannter Techno-DJ aus Deutschland, muss man ja leider dazu sagen, wahrscheinlich.
Einer der 10 größten Techno-DJs
der Welt. Ja,
weißt du, mit wem ich da war?
Erzähl mal.
Weißt du,
ich war nicht dabei.
Das war folgendermaßen, wir waren in New York, stimmt. Waldemar Kliesing, Uni Kühnel und ich, und eingeladen hat uns Herr Becker, weil wir vorher 6 Wochen lang mit ihm nach Donaustauf gefahren sind, um sein Bänderriss auszuheilen. Also wir mussten mittrainieren. Boris hat gerne dann so ein paar Jungs, und wir waren dankbar, sind mit und haben mittrainiert, und dann ging es ihm wieder besser. Da hat er noch gespielt und dann sind wir nach New York geflogen, und Boris kam allerdings nach, alle schön mit Anzug, Krawatte. Dann war da, hatten wir Einsatz in Manhattan und haben den Sven Väth getroffen irgendwo in einer Bar. Lawrence Fishburne übrigens auch. Mhm. Und ich weiß es noch so genau, weil diese Rechnung, da war ich mal schneller, die habe ich bezahlt in der Bar.
Oha.
Sonst hat Boris ja immer bezahlt und immer alle eingeladen. Mhm. So, und die beiden anderen, die waren ja auch schon ein bisschen älter als wir, die haben schlapp gemacht. Und wir waren noch irgendwo, und dann sind wir ins Taxi, wir reden jetzt von 3 Uhr morgens mit Jetlag und so. Das hat Boris ja alles nie interessiert, der war eine Maschine. Mhm. Ich wurde schon müde. Und dann sagt er, wir haben noch den Sven Väth getroffen, da können wir doch nochmal vorbeifahren. Ich so, ist jetzt nicht dein Ernst, lassen schlafen gehen. Nee, da schauen wir nochmal. Und dann sind wir da reingeschrubbt. Natürlich haben sich gefreut. Olle Sven hat da Musik gemacht. Und es war natürlich damals so diese Zeit, das hat er dann geballert da. Ne?
Ja,
ich wurde wieder so ein bisschen wacher. Und dann habe ich so geguckt, ich hatte Boris ja dann in solchen Fällen immer im Auge, weil ich ja auch immer so ein bisschen Sorge um ihn hatte. Mhm. Ne? Zu Hause hat er seine Bodyguards gehabt. Und dann stand er da irgendwo so, dachte ich, prima. Und dann bin ich irgendwann hin und sage, ey Boris, jetzt kann ich wirklich nicht mehr. Und dann sagt er, du, lass uns noch ein bisschen hier bleiben, weil momentan weiß gerade niemand, wo ich bin. Das ist so geil. Und ich, okay, bleibst hier, noch ein Bier, und irgendwann sind wir dann nach Hause. Ging es dann nicht mehr. Aber interessant, von dem kennst du die Geschichte?
Die kommt aus dem Podcast irgendwo oder im Internet gelesen.
Echt?
Ja. Also das ist mal irgendwo als Stichwort gefallen,
ja, im krass,
Interview.
Ja, aber dann ahnt man mal, was das für ein Druck ist, auch wenn du dann sagst, irgendwie, ich kann das gerade so genießen, dass niemand weiß, wo ich gerade bin.
Morgens
ist so ein Gefühl von Freiheit. Ja,
morgens dann. Um 5 im Dunkeln, bei bollerndem Lärm irgendwo mit einem Bier in
der Hand. Bei 150 BPM von
Wahnsinn.
Von Baba Sven.
Ja. Weil wir haben ja ein Boris Becker Special hier schon aufgenommen mit einem Kumpel von uns. Wir haben über die Tenniskarriere auf und runter gesprochen, auch 83 angefangen, haben nochmal 84 auch beleuchtet. Du bist ja alt genug, um das nachvollziehen zu können. Und dass er da eben als Nummer 20 der Welt eben auch in Wimbledon aufgeschlagen hat, 85. Und eben davor ja auch das Jahr schon dann den Bänderriss hatte gegen Bill Scanlon. Dann Australian Open, glaube ich, war auch noch auf Rasen, hat er auch schon sensationell gespielt, die Australian Open. Und eine Sache, die wir überhaupt nicht geschnallt haben, hat im Januar 85 mit Edberg Doppel gespielt irgendwie.
Absurd.
Und im April 85 mit Lendl ein Turnier. Das nur so am Rande, oder mit Verweis auf dieses Boris Becker Special, wo wir da einfach nochmal auch die Tenniskarriere
mit Jonas Wolf
beleuchtet übrigens. Haben. Mit Jonas Wolf.
Und Jonas hat uns freundlicherweise, das ist ja auch ein beliebtes Stilmittel hier bei uns im Podcast, eine Sprachnachricht geschickt, weil er eine Frage an dich gerne loswerden möchte.
Lieber Markus, viele erinnern sich, 1992 Spiel gegen Brasilien und du wahrscheinlich auch, 5-3 im entscheidenden 5. Satz gegen Jaime Onsins, Matchball. Weißt du noch, was dir damals durch den Kopf ging?
Wir saßen vorm Fernseher und haben uns über das brasilianische Publikum aufgeregt.
Ja, unfassbar.
Als kleine Ergänzung, die waren unglaublich unfair. Ich sage es jetzt mit meinen Worten.
Ja, ja.
Und wir bitten dich herzlich, uns da einen Einblick zu geben.
Ja, ja, also ich bin nachnominiert worden. Stich war eigentlich viel besser, der hat abgesagt. Ich war gut drauf, Halbfinale Auckland, dritte Runde gegen Lendl verloren in Melbourne, bin gerade in Berlin gelandet, Anruf, komm nach Rio. Ich natürlich mich gefreut wie Bolle, angekommen, Boris kam ein bisschen später, ein, zwei Tage, und dann haben wir da irgendwo mal trainiert, so eine Viertelstunde Bälle geschlagen, und dann ist er Gott sei Dank zum Netz gekommen und hat gesagt, du Kuli, hier kann man nicht Tennis spielen. Mhm. Weil ich habe keine Luft bekommen, 41 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit, und gut, da könnten wir jetzt natürlich eine Stunde drüber reden, über diese Bedingungen da, aber ich will die Frage beantworten. Ich weiß natürlich ganz genau, was mir durch den Kopf ging und was da war. Genau, Boris hat 1-2 Sätze hingelegen, 0-5, 0-40 gegen Matar noch gewonnen, 1-0 Deutschland, dann Charlie hat verloren gegen Onchins. Das Doppel haben sie dann auch verloren, Erik und Boris 1-2, und dann hat Boris mir abends im Schwimmbad gesagt, jetzt soll ich ran, weil er kann nicht mehr, klar, ja, er hat 10 Stunden gespielt bei 100 Grad im Schatten. Und ich habe eigentlich ganz gut gespielt. Der Platz war schwierig, der ging viel so ein bisschen über den Hügel. Also das haben die ganz clever gemacht. Ne? Das Netz war ein bisschen höher.
Nicht ernsthaft.
Aber ja, das müsste man sich mal angucken.
Ja.
Ich habe es mir irgendwann mal 10 Jahre später die Videokassette angeguckt. Ich habe, glaube ich, 100 Netzaufschläge gehabt. Also Netzkante rein oder raus. Egal. Auf jeden Fall habe ich den ersten Satz glatt gewonnen. Dann die nächsten zwei verloren. Dann ging, damals gab es noch Pause. Und
stimmt,
dann habe ich im vierten hinten gelegen, ich habe auch im fünften hinten gelegen, ich glaube, ich war schon ein Break hinten, 1-2 oder 1-3. Und dann 5-3, eigener Aufschlag, und bei 30 beide gewinne ich den Punkt zum Matchball. Und bei diesem Schlag oder dem Schlag davor reißt Onchins die Seite. Mhm. Unabhängig davon, dass ich also seit 3 Stunden schon nur noch funktioniert habe und das wirklich, also
auf Autopilot.
Unglaublich war. Ich habe Pilic immer gefragt, ich muss mich übergeben, wo kann ich hier hinkratzen? Das ist egal, ist mir egal, kann überall. Ich habe mich nicht getraut, ja. Ich hätte es eigentlich machen müssen. Dann wäre es mir besser gegangen. Ja, das. Alle Hemden, die ich dabei hatte, waren durchgeschwitzt, alle Schweißbänder, alle Schläger, die Seiten sind weicher geworden. Also es war so eine Gluthitze. So, und bei 5-3, 40-30 Matchball habe ich gesagt, so, der hat jetzt einen neuen Schläger. Ich serviere jetzt so einen 85% Aufschlag, zwar auf seine bessere Seite, die Rückhand, und stolper noch so 2-3 Schritte rein. Vielleicht erschrickt er sich, und mit dem neuen Schläger
versticht er ihn.
Ja. Habe ich auch gemacht, habe ihn auch erschrocken, aber er hat mir das Ding also gestochen scharf hinten ins Eck gespielt und damit den Matchball abgewehrt, und damit war der letzte minimale, kleinste Tropfen in meinem Tank auch weg. Und ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Also habe das Match dann verloren. Ja.
Ja, also eins der beeindruckendsten Matches, die ich gesehen habe. Also ich erinnere mich an Westphal gegen Smeed, also diese Davis Cup Matches.
Schlachten.
Ja, Schlachten.
Ja, das war unglaublich. Das haben damals, also ich habe ja Boris ersetzt. Also Boris, alle die Leute haben ja erwartet, Boris zu sehen, muss man sagen. Ich meinetwegen eingeschaltet, aber zumindest haben sie auch nicht ausgeschaltet. Mhm. Das haben damals auf Sat.1, werde ich nie vergessen, Günter Bosch, wenn er diesen Punkt macht, dann ist er über den Berg. Ja? Mit Sven Görn am 12 Millionen.
12 Millionen,
ja, Wahnsinn,
Menschen.
Ne?
Ja. Wow. Heute gucken Davis Cup 200.000 an 3 Tagen.
Ja.
Das ist leider die Wahrheit.
Ja.
Wow.
Ja,
das ist
12 Millionen
Menschen. Ist echt Wahnsinn. Ja.
Ja, ja. Was hast du gemacht damals, Lars?
Ich habe Traumschiff geguckt, glaube ich.
Ja, ja, verstehe.
Mit meiner Mutter zusammen. Ja, ja. Erst hatten wir immer, erst Schwarzwaldklinik und dann Traumschiff.
Mann. Ja, ich habe von Leuten gehört, die sind gesehen, ach, Becker spielt nicht, na gut, wir haben ein bisschen reingeguckt und sind Skifahren gegangen, und dann kamen sie wieder. Ach, wie, der spielt
lief immer noch das Match.
Ja. Oder Frank Wörndl zum Beispiel, das hat er mir auch neulich erzählt, der konnte es auch nicht glauben, der ist zwischendurch der von Stuttgart nach München gefahren, und dann, ach wie, der spielt immer noch. Ja, also,
großer Skifahrer, Frank Wörndl, ne?
Sehr großer.
Slalom.
Ja.
Ja. Slalom, Riesenslalom.
Ja.
Kennst du?
Ja. Olympia, Albertville dabei gewesen.
Albertville.
Guter Mann.
Ja. Und Freund von dir.
Kollege und Freund, ja, durch Eurosport, ja. Ja. Wir überschneiden uns da manchmal.
Mhm. ihr kennt euch untereinander unter euch Spitzensportlern hier und
wir
da.
Wir haben uns irgendwie jetzt mal vor ein paar Jahren da mal so auf dem Gang getroffen und dann fanden wir uns ganz nett.
Die Eurosport-Familie.
Ja, ja, und klar, unter Sportlern, das ist ja immer ganz lustig und so ein guter Einblick mal in andere Sachen. Der ist ja auch so auf seine Art und Weise, ja, da auch wie er kommentiert, das höre ich total gerne.
Also, das ist das unfaire Publikum war nicht so relevant. Es war die Hitze und es war der unebene Platz und Niki Pillage auf der Bank. Aber ich habe das habe ich so in Erinnerung, oder sehe ich das falsch?
Also,
dass das Publikum wirklich sehr unfair war vor Ort.
Ja, war es.
Okay.
Aber das habe ich ja gesagt. Das,
hast du trotzdem das, ausgeblendet?
Das kann ich sehr gut ausblenden. Wow. Ich meine, wir reden hier von.
Wow.
10.000 erstmal, Leute im Stadion oder sowas, ne?
Also da war ich ja wieder auch mit so vielen Dingen beschäftigt. Es war eine unglaubliche Ehre, für Deutschland zu spielen. Es war eine unglaubliche Ehre, mit Boris Becker in einer Mannschaft zu spielen, mit Niki Pillage den auf der Bank zu haben. Da gab es gar keinen Raum, darüber nachzudenken. Ja, die beschimpfen mich jetzt als Nazi oder was auch immer. Es ist ja alles da passiert. Oder die haben sich übers Geländer gelegt und hier den gestreckten Finger raus, sodass das Ballkind mir kaum den Ball geben konnte. Und das ging ja stundenlang so bis hin zu der Kapelle. Aber da waren so viele andere Sachen, die in mir waren. Und ich wusste ja, jetzt kannst du mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und ich war ja eigentlich gut in Form. Es war jetzt nicht mein bester Belagsand. Komischer Platz, ja, es war furchtbar heiß, wobei ich Hitze eigentlich ganz gut ab kann, aber das war jetzt dann doch ein bisschen zu viel. Und dann gab es auch noch so ein paar persönliche Gedanken, die ich hatte, die mich dadurch dieses Match getragen haben. Mhm. Und am Ende habe ich für die Mannschaft gespielt, also für mich auch gespielt natürlich, für die Mannschaft gespielt, für Deutschland gespielt. Ich wäre an dem Tag, wenn ich da jetzt umgefallen wäre und ohnmächtig geworden wäre, es wäre mir egal gewesen.
Ja. Wir haben ja mit Tobi Kampke und Renze, die ja auch mal als Ersatzspieler dann, Tobi hat gespielt, ich glaube Renze war als Ersatz oder Hitting-Partner auch in Hamburg mit dabei oder als fünfter Mann. Aber das habe ich bei allen beiden auch gemerkt, bei dir merkt man das auch.
Und ja,
das
Tobi
sprach von der Gänsehaut, ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich das höre halt, weil natürlich man als kleiner Junge dann eben nicht nur bei der Fußballnationalmannschaft, sondern als Tennisspieler dann eben auch dann sieht, wie die sich da zu fünf nebeneinander aufstellen, dann kommt die Hymne und dann diese weißen Anzüge und die Deutschlandfahne auf der Trainingsjacke, so war das, glaube ich. Bei den meisten Anzügen wahrscheinlich.
Das ist unbeschreiblich.
Wahnsinn, oder?
Und ich meine, unabhängig, was Boris fürs Tennis überhaupt gemacht hat, was er auch für den Davis Cup gemacht hat, denn klar, er ist Wimbledon-Sieger gewesen und er hat es auch geschafft, über diese Titel zum Helden zu werden. Aber zum wirklichen Helden ist er eigentlich im Davis Cup geworden. Mhm. So, und das ist der große Unterschied. Und es ist toll, Weltmeister zu sein, ja. Aber mit der Mannschaft für Deutschland, da kannst du zum Helden werden. Das ist was ganz anderes. Und da stellt sich die Frage überhaupt nicht, ob man aufgibt oder ob man jetzt hier seine Leistung nicht abruft, weil da einer reinbrüllt oder weil es zu warm ist. Die Frage, die hat sich einfach nicht gestellt.
Und dann stellt sich auch wahrscheinlich nicht die Frage, welchen Modus du besser findest, den neuen Davis Cup oder den alten. Das höre ich doch jetzt schon raus, ja, oder?
Das, was man daraus gemacht hat, ist eine Katastrophe. Ja. Ich verstehe das. Man musste auch sicherlich überlegen, wie man das ein bisschen anders machen kann. Der Kalender ist zu voll, wenn man dann eben diese anstrengenden Davis Cup Matches hat. Ich verstehe das, dass man da drüber nachgedacht hat. Was man jetzt draus gemacht hat, ist eine absolute Katastrophe.
Gibt es weitere Regeländerungen, wenn wir schon mal beim Thema sind? Wir haben No-Ad, wir haben eine Shot-Clock, also No-Ad bei einigen Turnieren, beim Doppel. Du bist ja vom Fach, du kommentierst das ja. Wir drei oder Lars und ich, wir schauen uns das an, wenn du kommentierst. Und du guckst ja hier und da vielleicht auch mal ein Match im Fernsehen. Würdest du Regeln ändern? Oder sagst du auch, der Sport, das muss doch ein bisschen schneller werden? Oder wir haben als Beispiel auch gebracht, wo Zverev sich verletzt hat bei den French Open nach 3 Stunden und die haben überspitzt gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, 2,5 Sätze gefühlt gespielt gehabt oder so. Und du denkst so, ey, wie lange wollen die denn heute spielen? Und das ging nach links und rechts und hin und her. Würdest du irgendwelche Regeln ändern? Ich hatte eben zwei, drei Stichworte genannt. Oder sagst du auch Traditionalist à la, man spielt in Weiß, Tennis sollte nicht geändert werden?
Also ich habe ja gesagt, in Wimbledon finde ich, passt dieses Weiß. Ich finde aber auch, dass das Bunte nach New York passt. Also ich bin da relativ offen. Ich räume auch ein, dass es Matches gibt, ganz unterschiedlich. Es kann jetzt, sage ich mal, eine erste Runde vom Djokovic sein. Er rollt über einen Erstrundengegner drüber. Dann könnte man auch sagen, so nach zwei Sätzen ist jetzt Schluss. Den dritten braucht man nicht mehr. Es gibt tatsächlich Matches, die Längen haben. Aber bei den Damen ist es ja ohnehin Best of Three, also da müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube nicht, dass man vieles verändern kann. Es ist ja schön, dass die Grand Slams sich jetzt, sag ich mal, zumindest auf das Ende im fünften Satz jetzt mal geeinigt haben, weil da wusste ich manchmal selber nicht, was ist denn jetzt hier eigentlich?
Ich auch nicht.
Ich glaube nicht, dass man No Edge spielen kann. Man, das wird dann dem Sport nicht mehr gerecht. Das ist zu viel Shootout, das ist zu viel Zufall. Da rutscht man Return ab und so. Das finde ich nicht gut. Man sieht das auch im Doppel. Das begünstigt
nicht den besseren Spieler.
Richtig, ne? Genau. Ja. Es verzerrt eigentlich dann den Wettbewerb. Und Tennis hat hier und da auch mal Längen. Und auch wir als totale Fans, ein 5-Stunden-Match, jetzt nicht Sinner gegen Alcaraz, das war unbeschreiblich. Da
das war unfassbar, da konnte ich auch nicht abschalten.
Jeder Ballwechsel ist unglaublich. Ja. Es gibt, das ist ja auch immer herrlich, Monfils, der eine Zeit lang mal die ersten beiden Sätze einfach mal verloren hat, um dann zurückzukommen.
Ja.
Diese Battles, das ist schon, das gehört zum Grand-Slam-Tennis dazu. Heinz Günther, mit dem ich mich lange unterhalten, der hat ja früher noch, der hat Einzel und Doppel gespielt bei den Grand Slams.
Der war Nummer 1 der Welt mit Tarocci.
Es gab nur im fünften Satz einen Tiebreak damals. Der hat teilweise 23-21 einen Satz gewonnen.
Ja.
So, und hat Einzel gespielt und am freien Tag dann Doppel. Und wir reden hier immer von stundenlangen Matches. Ne? Also das hat man ja schon ins Gute oder ein bisschen verkürzt. No Ad halte ich nichts von, verkürzte Sätze halte ich nichts von, ganz klar. Ja, die Shotclock ist wichtig, man kann nicht einfach jetzt jemand eine Minute Pause machen. Da hat man, glaube ich, schon viele Sachen gemacht, die auch gut sind. Und
coachen? Ja oder nein?
Haben sowieso alle. Ja, früher hat man gesagt nein, warum? Weil auch nicht jeder einen Coach dabei hatte. Das fand ich auch in Ordnung. Heute hat ja jeder einen Coach dabei.
Okay.
So, sollen sie reinrufen, machen sie eh.
Wie Pilic auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne, an der Kopftribüne oder in der Loge, wo auch immer?
Na, so ist es ja jetzt. Ne? Die unterhalten sich mit ihren Logen. Ne?
Ja. Aber sollten die wie Pilic saß ja bei dir auf der Bank.
Das ist ja jetzt beim Davis Cup, oder bei Mannschaftsspielen, ne? Sonst natürlich nicht. Aber
wäre das denkbar für dich, dass man beim Turnier den Trainer auf der Bank hat?
Also ich habe da gar keine Meinung, muss ich gestehen.
Also, das ist eine komische Vorstellung, aber man kennt das natürlich von der Mannschaft und vom
Davis Cup. Ist ja jetzt nicht total.
Also ich würde wetten, dass viele von den etablierten Spielern oder den Älteren, die würden das gar nicht wollen. Ja, die würden jetzt nicht, Nadal würde jetzt nicht einen Moja neben sich auf die Bank setzen, würde sagen, brauche ich nicht.
Ja, nachher dreht er eben noch die Flaschen richtig hin, immer.
Aber wenn wir mal von der Zukunft ausgehen, wenn das erlaubt wäre, dann würde der Coach auch auf dem Schoß der Spieler sitzen. Ich finde es irgendwie nicht gut.
Okay. Laver Cup, Mannschaftswettbewerbe, es gibt ja mehrere Dinge. Es gab früher den Hopman Cup, es gibt in Australien irgendeine neue Veranstaltung, aber ich bin wieder vergessen, wie das heißt, ATP Cup oder so.
ATP Cup,
ich finde Mannschaftswettbewerbe geil. Also wir haben eben über Davis Cup gesprochen. Ich war beim Laver Cup, habe mir das angeschaut. Ich finde das toll, dann die Jungs da zu sehen hinter der Bank. Und wie ist da deine Meinung? Nimmst du das ernst oder sagst du, weil du eben auch weißt, wie es ist, naja, come on, also das ist jetzt nicht so Ryder Cup-mäßig, das ist eine schlechte Kopie vom Ryder Cup. Ich sage, also ich mag's, aber wie ist deine Meinung?
Ja, also die Cups, habe ja gesagt, was ich vom Davis Cup, was das für mich bedeutet hat, das war alles.
Ja.
So, da gab es natürlich die anderen Sachen noch nicht so. Hopman Cup, hier diese Mix-Geschichte, das ist ja so, ne, nach Silvester mit einer netten Partnerin, wird natürlich ernst gespielt, klar, geht ja dann auf Melbourne, aber das, finde ich, hat absolut die Daseinsberechtigung gehabt. Ich glaube, ist jetzt auch wieder ein Mixed-Wettbewerb, heißt jetzt ein bisschen anders, weil der ATP Cup war ja nichts anderes mehr als das, was sie jetzt aus dem Davis Cup gemacht haben. Also da muss ich ehrlich sagen, ja, sind auch nur zwei Einzel, ein Doppel und nur drei Gewinnsätze. Das haben wir ja im Davis Cup gesehen und damit jetzt im Januar wieder an, also ne, im Dezember und damit jetzt im Januar wieder anzufangen, fand ich kompletten Schwachsinn.
Ja.
Hat man jetzt auch geändert, hilft jetzt aber auch dem Davis Cup nicht. Und der Laver Cup das habe ich auch einmal für Amazon aus London mit Benny Ebrahim Zadeh kommentiert. Mhm. 3 Tage zum ersten Mal und hatte mich eigentlich auf London gefreut und dachte, ich gehe dann mal so in London und so, ne? Wir haben natürlich da stundenlang durchkommentiert, zu zweit. Wir haben am Ende, haben wir dann in der Kabine, sind wir aufgesprungen, haben uns abgeschlagen. Das war das Jahr, wo Zverev, wo Europa so hoch geführt hat, der Rest der Welt kam dann auf durch dieses komische Punktezählen. Und Zverev das entscheidende Match gewonnen hat gegen Taylor Fritz. Ich weiß es nicht mehr.
Kriegen wir zusammen.
Auf jeden Fall ein sensationelles Format. Schneller, ne, durch den Champions Tiebreak. Aber da sieht man auch zum Beispiel, was für Zufälle dann eben auch möglich sind. Dass dann natürlich, dass die Mannschaft hinterm Spieler sitzt. Das Federer Nadal Coach, das sind
das ist so Bilder
dabei. Ja, das ist ja unglaublich. Das ganze Setup.
Ja.
Mehr kann man gar nicht machen. Logisch, von den 10 Sponsoren, die dabei sind, sind 9,5 vom Federer. Unglaubliche Vermarktungsfernsehrechte. Also damit verdient der Federer, glaube ich, oder seine Firma mehr Geld als er mit seinem Tennis. Das hat was. Es hat aber nicht den Wert, den der Sieg im Davis Cup mal hatte. Also das, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, es ist eine sehr, sehr professionelle, eine unfassbar geile Shownummer.
Ist der Beste, wollte ich gerade sagen. Ja. Ist der beste, das beste Showkampfformat.
Ja. Die so, Bilder, so. Die Farben.
Genau.
Es ist edel.
Ja, die ganze Corporate Identity ist stark und diese Coaching-Momente finde ich wirklich McEnroe besonders, wenn die da so labern.
Und McEnroe Borg. Also, ja, dann holen sie den alten Laver noch raus und der kommt immer nicht an den Pokal ran. Steht dann da immer noch so. Ja, ist schon eine coole Nummer.
Sensationell, auf jeden Fall.
Apropos coole Nummer, wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende. Wir haben uns ja von Big Mac, John McEnroe, die Unterzeile von unserem Podcast ausgeliehen. You cannot be serious. Kannst du dich, wir sprachen ja eben schon nachts um 3 in New York, nochmal mit Boris auf so eine Sven-Fate-Party. Kannst du dich an an eine Situation erinnern, wo du vielleicht für den Sport etwas unangemessen, unseriöses gemacht hast in der Vorbereitung, vielleicht bis nachts um 3 irgendwo gefeiert oder irgendwann mal was weggeschenkt oder irgendwie was, wo du sagst, das war im Nachhinein, das war vielleicht irgendwie leicht unseriös, was ich da gemacht habe.
Nicht nur einmal, also ich bin nun Berliner, so gern ich dort lebe, aber das ist ja, hatten wir am Anfang auch das Thema, die Ablenkungen sind natürlich da. Als junger Mann steckt man das weg und ich bin natürlich nicht nach Hause gegangen, wenn ich am nächsten Tag um 9 Uhr Training hatte und nun mal, wenn ich mal unterwegs war, also ich bin jetzt nicht ständig weggegangen, war auch 9 Monate im Jahr bin ich auf Reisen gewesen, aber wenn jetzt ein Abend nett war und dann habe ich durchgezogen, habe ich eine Stunde geschlafen oder zwei und dann hat es wehgetan, die erste Stunde beim Training. Und
dann geht es auch wieder.
Ne? Aber ich bin hingegangen.
Ja, okay. Ne?
Mhm. So, dass ich das vor einem Match gemacht habe, nein, also nicht als Profi, würde ich jetzt mal so nicht sagen, aber mit Erik Jelen in Hongkong mal, da bin ich
heißt die Folge, mit Erik Jelen in Hongkong.
Da bin ich noch ins Hauptfeld reingerutscht und es war Freitagabend, so Montag haben wir gespielt und dann sind wir in einer ganz coolen Bar gelandet. Können wir nicht gehen. Können wir eigentlich nicht gehen. Nee, stimmt. Und dann haben wir da natürlich auch Spaß gehabt und so. Also ich muss sagen, ich habe schon links und rechts geguckt, aber ich habe das auch gebraucht. Ich habe dann auch mal 3 Monate lang angefangen, Bücher zu lesen, nur Roomservice gemacht, um alles wirklich versucht zu haben. Wie bringe ich am besten Leistung? Aber
man braucht das auch mal.
Ja,
man muss ja für sich herausfinden, was für einen selbst das Beste ist.
So ist es. Und am Ende muss man sagen können, und das kann ich, mein Paket war nicht besser, als es dann im Endeffekt war, weil ich bin ein junger Mensch gewesen oder so, wie ich mein Leben leben wollte, habe ich es dann auch gelebt. Es war dann alles in allem eben nicht besser, als es war. Und damit bin ich auch übrigens im Reinen.
Ja.
Ich hab alles versucht, aber auch wenn man alles versucht, gibt es Momente, wo man dann mal schwach wird. Und das ist jetzt ja nicht nur Party gehen oder sonst, sondern es gibt ja andere Momente. Und wichtig ist, dass man versucht, seine persönliche Nummer 1 zu werden. Und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich da nicht ganz rangekommen, aber ich gucke gern zurück. Ich sage auch immer, ich würde es auch immer wieder so machen, aber ich möchte es nicht nochmal machen. Und ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt, dass ich bis heute eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Alles, was ich tue, hat mit Tennis zu tun und ich habe eigentlich fast nie das Gefühl, dass ich arbeiten gehe, sondern ich mache etwas, was mir Spaß macht und habe nur so Abitur, kein Studium und bin damit eigentlich sehr happy. Und darum habe ich auch dem Sport eine Menge zu verdanken.
Finde ich einen schönen Satz, den du gesagt hast, deine persönliche Nummer eins werden. Ja. Und mit dem Unseriös, das wollte ich nochmal kurz als kleinen Filmtipp, The Last Dance, die Dokumentation über Chicago Bulls, während der Finals, glaube ich, wo Dennis Rodman, ein sehr extrovertierter Basketballspieler, wo er nach einem Spiel, wir haben 3 Tage Pause gehabt und er ist einfach 2 Tage nach Las Vegas geflogen und hat richtig die Sau rausgelassen und der Trainer hat gesagt, das ist in Ordnung. Und das war für die Mannschaft in Ordnung. Dennis braucht das, der muss das machen und der kommt wieder und spielt danach ein unfassbares Spiel. Unfassbar. Und hat mit Sicherheit die unseriöseste Vorbereitung, die man irgendwie haben kann. Und ruft aber voll seine Leistung ab, weil der das braucht. Und das finde ich eben die persönliche Nummer eins werden irgendwie und herauszufinden.
Und genau so bereitest du dich auch auf deine Saison in Osnabrück vor, ne?
Ja, absolut.
2 Tage Hardcore Halligalli.
Las Vegas.
Wo geht man denn da saufen? In Osnabrück direkt vielleicht oder statt weiter? Fliegst du nach Hannover dann?
Ja, ich fliege nach Hannover vor allen Dingen. Ja.
Aber er war 2 Wochen vorher auf Mallorca im Trainingslager. Ja. Ne? Dann kann er natürlich auch mal ein Bierchen trinken.
Ja. So, ganz zum Ende kommen wir natürlich immer noch zur Lieblingskategorie eigentlich, und zwar, wenn man sich den besten Spieler zusammenbauen kann. Das machen wir immer total Alcaraz. Gerne. Alcaraz komplett.
Alcaraz.
Aber Moment.
Nix
Aufschlag,
Moment.
Vorhand, Rückhand, einzeln.
Ich sage nur Alcaraz.
Echt?
Alcaraz ist für mich Nadal, Djokovic, Federer in Personalunion.
Wow. Das ist Statement.
Wie ist das möglich, dass der jetzt in so jungen Jahren schon genau das, was du gerade gesagt hast, beschreibt das eigentlich? Der ist ja ein kompletter Spieler.
Also ich habe selten einen gesehen und da fällt mir jetzt ein Match ein gegen Khachanov in Paris, wie der einen gestandenen, ja auch ehemaligen Top-10-Spieler im Kreis gespielt hat. Also Ballgefühl, er kann aufschlagen, er ist genauso schnell wie Nadal, er kann gut verteidigen, er hat auch noch Touch, er kann volieren. Also das ist für mich der kompletteste Spieler. Dann hat er die Physis. Ich meine, ich glaube, er ist der einzige Mensch der Welt, der 3 5-Satz-Matches überstanden hat bei einem Grand Slam. Cilic, Sinna, Tiafoe und dann nochmal ein 4. Match, nämlich das Finale gegen Ruud gewonnen hat. Zwar nur in 4 Sätzen, aber ich meine, dass alle die bisher 3...
Haben danach verloren.
Ja. Und der Kamerad ist 19, der hat eine riesen Zukunft und so ein Tennisspieler, ehrlich gesagt, habe ich jetzt so noch nie gesehen.
Kann man sich vorstellen, ich meine, wenn man sich jetzt, du hast es gerade gesagt, Nadal, Federer, Djokovic, konnte man ja sehen, wie die sich auf einem wahnsinnig hohen Niveau immer noch weiterentwickeln. Djokovic war auf unfassbarem Niveau, dann hat Boris ihn gecoacht, hat ihn noch besser gemacht, hat irgendwie ein bisschen was da hingekriegt irgendwie im Spiel bei ihm oder erfolgreicher gemacht. Kann man sich das vorstellen? Ist bei Alcaraz noch, was geht da noch? Also das ist ja schon alles
perfekt. Also es gab ja immer diese großen Rivalitäten, ne? Ob das jetzt McEnroe, Connors oder McEnroe, Borg waren, die sich aneinander hochgezogen haben und man verbessert sich ja nicht im Training. Also man trainiert und hat sein Werkzeug dann mit, besser wird man in den Matches. Ne? Das wissen ja auch nicht so viele oder wollen es vielleicht nicht so wahrhaben. Besser wird man in Matches und Sampras ist besser geworden durch Agassi, McEnroe ist besser geworden durch Borg, Becker ist besser geworden durch Edberg und so weiter und so fort. Sampras auch, Agassi, das waren ja dann diese großen Rivalitäten und genauso ist es natürlich mit, wo man gesagt hat, Sampras 14 Grand Slams wird nie wieder einer schaffen. Jetzt gibt es 3 Namen, die haben
20.
Ja,
Wahnsinn.
Ich habe irgendwann mal, da ziehen mich meine Freunde mit auf, im Kommentar gesagt, weil mir auch die Worte fehlten, in Bezug auf einen der großen Grand Slam Champions, die da gespielt haben. Und dann habe ich eben diese 3 wieder erwähnt, habe ich gesagt, sie sind, wie sie sind, weil sie so sind, wie sie sind. Ja, weil ich es gar nicht beschreiben kann, was das für Qualitäten eben, was sie für Qualitäten haben, um diese außergewöhnlichen Erfolge zu haben. Und die haben sie nur, weil sie sich selber gegenseitig eben immer besser gemacht haben. Und zwar in den Matches, wenn sie gegenübergestanden haben. Und mittlerweile muss man ja auch sagen, sind das ja sogar auch Freunde, Federer, Nadal, ne? Was ja auch lange Zeit nicht so war. Und sowas, dass es sowas mal gibt, hat ja keiner für möglich gehalten. Und jetzt ist die Frage, jetzt kommt so ein Alcaraz mit 19 und gewinnt sein erstes Grand Slam Turnier. Die Frage ist doch, ob der das auch schafft. Aber ich glaube, dass wenn das einer schafft und der gesund bleibt, unabhängig davon, dass er auch noch ein gut erzogener junger Mann ist, wo man ja echt sagt, ey, das ist ja unglaublich. Ja, ist auch der Einzige, der mit Security in Paris durch die Gänge geführt wird, ne, weil da so ein Hype entstanden ist. Aber der stellt sich halt dahin, das ist ein schöner Platz da im Botanischen Garten in Paris, aber ist natürlich, das ist ein kleines Stadion, und sagt erstmal vielen Dank, dass ich hier spielen durfte, so ungefähr nach dem 5-Satz-Match, Matchball abgewehrt gegen Ramos Vinolas oder sowas. Und bringt diese unglaubliche Leistung und da kommt unheimlich viel zusammen. Also ich würde jetzt sagen, wenn ihr mich jetzt fragt, wenn ich mir einen basteln würde, dann würde ich sagen Alcaraz.
Alcaraz ist es, ja, stark.
Ich würde gerne wissen, welcher war der schwerste Aufschlag, weil Lars und ich, wir haben nie gegen Ivanisic oder Rafter, hast du auch gespielt. Wer hatte den härtesten Bums? Also Ivo Karlovic hat laut Tennismagazin-Statistik die höchste Quote an durchgebrachten Aufschlagspielen, 92%.
Ja gut, das war einfach mit 2 Meter.
Ja, nun. 2,25 Meter.
Wie? Aber bei welchem Aufschlag hast du, also Ivanisevic kann es ja nicht sein, hast du besiegt. So.
Ne, doch, Ivanisevic ist eigentlich nicht zu retournieren
gewesen.
Ne? Kurze Bewegung, so ein linker Haken, das ist Lotterie. Also der war nicht zu sehen.
Okay.
Also war nicht zu sehen, da muss man sich halt entscheiden oder das Gefühl entwickeln. Weil
die Bewegung so kurz und kompakt ist.
Deswegen. Ja, es war definitiv nicht zu sehen. Ja. Dann spielt man eine Weile gegeneinander und dann wiederholt sich vielleicht dann mal ein Muster. Ja? Aber zu sehen war dieser Aufschlag definitiv nicht. Gut, Becker auch schwer zu sehen, ganz schwer. Mit einem Wurf in alle Ecken serviert. Michael natürlich auch sensationell. Ja. Also das waren schon die größten. Ja.
Dann haben wir jetzt noch die Frage, wenn du ein Match spielst. Wir haben eine Playlist bei Spotify. Unsere Gäste reichen dort Lieder ein, à la Eye of the Tiger. Du kannst dir die ganzen Hymnen denken. Welches Lied wählt Markus Söcke, um sich zu pushen?
Ja. Naja, ich pushe mich ja nicht mehr. Ich pushe mich ja nicht
Aber
mehr.
Früher, was wie früher auf deinem Sony Walkman auf der
Kassette? Auf meinem Sony Walkman auf der Kassette. Habe ich nicht dabei gehabt. Es gab auch keine Einmarschmusik und so. Das war ganz. Ich habe das nicht gemacht, tatsächlich nicht. Was ich heute gerne mache, ist so Musik hören zum Runterkommen. Ja, das mache ich. Aber ich brauche keine Musik zum Pushen. Oder auch wenn ich jetzt zum Sport gehe oder Fahrrad fahre, ich bin Naturmensch.
Hörst du keine Musik beim?
Nee. Okay. Ich verabrede mich auch nicht zum Fahrradfahren, ich fahre alleine. Das ist so ein bisschen übrig geblieben, so ein bisschen kauzig als Tennisspieler, glaube ich.
Mach dich nicht zum schlechten Menschen.
Nö, ich komme auch ganz gut mit mir selber klar.
Wunderbar. Der Tipp à la Brad Gilbert aus dem Buch Winning Ugly.
Muskelgel. Machen Sie sich nichts vor, wenn Sie über 35 sind. Warum leiden? Nehmen Sie etwas, was Ihre Schmerzen lindert.
Dann nehmen Sie Wasser mit.
Ja, hatte ich auch eine gute Erfahrung.
Nehmen Sie Hemde zum Wechseln mit.
Da kam er aus Philadelphia, glaube ich, und das erste Turnier war Scottsdale, Arizona. Ein megaschönes Turnier und ich spiele erste Runde gegen Brad Gilbert. Und er war der Erste, der damals diese Oakley-Sonnenbrille aufhatte.
Ja.
Und er kam mit dem Ding auf den Platz. Ich dachte, er will mich verarschen.
Oh. Ja.
Der nimmt die Brille nicht ab. Und dann habe ich 7-6-6, 7-6-7 verloren gegen ihn. Gegen einen mit Sonnenbrille. Das konnte ich damals. Das war tatsächlich eine Sache, die hat mich ein bisschen irritiert.
Aber damit hat er unter Tennistrainern auf jeden Fall einen Hype ausgelöst, weil ich glaube, im Mittelmeerraum haben irgendwann alle diese Oakley-Brillen beim Training
gegeben. Ja, die rutschen
jeder,
nicht so.
Alle. Ja, jeder. Ja. Oder viele. Ne?
Ja. Jetzt kommen die gerade wieder, schnelle Brillen. Markus, das war ein wahnsinnig tolles, inspirierendes Gespräch.
Absolut.
Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Tom auch,
oh,
das
ja.
sehe ich ihm an. Der hat Pippi in den Augen vor Rührung. Das kommt auch selten vor. Also großes Tennis. Vielen, vielen Dank.
Danke, Markus.
Aber mir hat es auch sau Spaß gemacht. Übrigens, Punkt 2 Stunden. Ne?
Ja, Punktlandung. Da machen wir vielleicht 2 Folgen.
Ja, vielen Dank. Los. Vielen Dank für die Einladung.
Hat Danke. Echt Spaß gemacht.
Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Kontakt@anlaufgegengewalt.org ist eine anonyme und unabhängige Anlaufstelle für jeden, der Gewalt erfahren hat. Schreibt eine E-Mail an kontakt@anlauf-gegen-gewalt.org. www.gewalt.org. Dann wird euch geholfen. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting und Markenpersonal. Ein großes Danke an alle unsere bisherigen Gäste und Hörer und an unser grandioses Team. Verantwortlich für Schnitt und Ton Lina Ekenhans und Hanna Moore. PR und Kommunikation Isabel Rauhut. Moderation Charlie O'Brien und Cliff Claven. Radiostimme Tom Heinkel und für die Schönheit verantwortlich Lars Kreinhagen. Last but not least ganz großes Tennis von der Agentur Karl Anders und Chefdesigner Marcel Häusler für Logo, Artworks und Merch. Apropos, wie ein Ast mit 200 durch die Mitte unser Jingle von Christopher Hünicke von der Band Revolver hält. Folgt Dublette 76 bei Instagram, Facebook oder LinkedIn. Und teilt den Podcast unter anderem. Seit April haben wir 20.000 Hörer und wir wollen immer mehr werden. Vielen Dank für euer Interesse und für eure Nachrichten über die Social-Media-Kanäle an Dublette 76.